Ultraviolett. Eine Stunde Feminismus, Popkultur und Politik. Auf Herz 87.9.
Heute mit Steffi Polnick.
Und Connor Körber. Und wir wollen uns in dieser Sendung der Popmusik widmen. Ein Thema, wo man ja eigentlich denkt, das ist doch ein bisschen fortschrittlicher. Da kann man seine Ideen ein bisschen ausleben und da ist doch alles gut. Und da ist bestimmt wenig Diskriminierung zu finden. Aber natürlich ist nicht so und Steffi hat da direkt ein paar Zahlen zu.
Ja, also ich war nicht überrascht. Ich habe nämlich eine Studie gefunden, die das alles ganz gut zusammenfasst. Und zwar war das eine Gemeinschaftsstudie unter der Leitung der Annenberg Foundation, eine Studie von 2018. Und die haben sich 600 beliebte Songs aus den Charts genommen, die zwischen 2012 und 2017 halt in den Charts waren und haben die nach Gender und Ethnizität untersucht und dann ausgewertet. Und das Ergebnis ist natürlich, also für mich nicht überraschend und auch sehr ernüchternd. Es gibt da nämlich 22% Musikerinnen bei diesen 600 Songs. Songwriterinnen gab es 12% und Produzentinnen 2%. Und von diesen 2% waren auch nur insgesamt zwei Personen, gehörten zu einer unterrepräsentierten ethnischen Gruppe. Also, das ist traurig.
Es ist traurig, ja, für uns beide vielleicht nicht so überraschend,
nein,
weil wir uns beide, sage ich mal, mit Musik und vielleicht auch ein bisschen kritisch mit feministischen Themen auseinandersetzen. Ansonsten kann ich es gar nicht so sagen, ob man das jetzt so im Alltag wahrnimmt, wenn man sich nicht viel damit beschäftigt.
Ich glaube, das nimmt man gar nicht so wahr, wenn man sich nicht...
Ich auch.
Ja.
Weil das nämlich eigentlich, also wenn ich das Radio anmache, dann höre ich auch relativ häufig Frauenstimmen und dann denke ich mir, oh,
genau,
ja, passt ja schon, wenn Beyoncé da ist oder so.
Ja.
Ist ja tatsächlich ziemlich krass unterrepräsentiert und das natürlich nicht nur bei Songs in den Charts. Wir werden in der Sendung uns noch ein paar Sachen genauer angucken, zum Beispiel Festivals. Aber wir wollen nicht nur ranten, wir wollen auch ein paar positive Seiten zeigen oder zumindest ein paar Projekte vorstellen, die sich dafür einsetzen, dass sich das mal ändert.
Auch bei Festivals sieht es mit der Frauenrepräsentation nicht besonders gut aus, eher sehr schlecht, damit ich jetzt nichts hier irgendwie schönrede. Nehmen wir zum Beispiel das Lollapalooza 2019, das in Berlin stattfinden wird, vielleicht auch nicht. Naja.
Fand?
Oder,
also
nein.
2019?
Ach, stimmt, wir haben ja 2020, ups.
Ja.
Auf jeden Fall bestand da das Line-up zu 80% aus Männern. Und
schön.
Ja, sehr schön. Und das ist auch keine Ausnahme.
Ja, das ist auch etwas, was schon häufiger mal angeprangert wurde aus zumindest feministischen Kreisen. Und dann hört man schöne, absurde Aussagen, wie zum Beispiel von Marek Lieberberg, der dann sagt, es gibt halt nicht genug Künstlerinnen. Rock ist halt ein männliches Genre. Also das hat er mehr oder weniger sinngemäß so gesagt.
Und das hat ja auch nicht nur er gesagt. Es war auch noch irgend so ein Festival-Veranstalter aus den USA und es gab doch dieses Interview kürzlich mit La Rue. Das ist ja auch so eine Künstlerin, eine queere Künstlerin sogar. Und
ja,
die hat sogar gesagt, Rock ist halt männlich.
Genau, da kommen verschiedene Sachen zusammen, die ich irgendwie merkwürdig finde. Also einerseits ist es halt so dieses Wirtschaftsdenken, dass man sagt, naja gut, wir wollen hier die Rocker und das sind halt Männer und die bringen uns wiederum die ganzen anderen Männer vor allem, die das dann abfeiern und wir wollen halt jetzt keine Experimente wagen und dann irgendwie vielleicht Bands, die noch nicht so bekannt sind, die diverser sind, uns dahinstellen, weil da könnten wir ja Geld verlieren, das ist das eine. Und dann gibt es anscheinend so Menschen wie La Rue, eben eine Künstlerin, eine queere Künstlerin sogar, die dann erzählt, dass das sozusagen Rockmusik per se männlich ist. Also dass einfach diese männlichen Triebe da getriggert werden, was einfach, ja, weiß ich nicht, wie du dazu stehst. Ich finde, das ist einfach totaler
Quatsch. Das ist total absurd. Also wenn man sich ein bisschen informieren würde, würde man sehr viele weibliche Künstler finden, die Rockmusik machen, die Gitarre spielen, die Bass spielen, die Schlagzeug spielen, whatever. Aber ich denke, dass viele, die zu Rock am Ring gehen, das ähnlich sehen. Sonst würden sie nicht zu diesem Festival gehen, weil wenn man sich mal dieses Line-Up anguckt, das ist schon sehr traurig.
Oh ja, ich habe auch so ein bisschen das Gefühl, ich habe in Vorbereitung zu der Sendung mir ein paar Line-Ups angeguckt, auch international. Und da musste ich feststellen, Deutschland steht irgendwie nochmal besonders schlimm da. Und ich habe das Gefühl, dass hier einfach so dieser Klischee männlich konnotierte Rock von vor 10, 15 Jahren total noch präsent ist auf Festivals.
Man könnte jetzt diese These aufstellen, dass sich die Menschen in Deutschland mittlerweile nicht mehr so für Musik interessieren. Also ich beobachte das auf jeden Fall. Und vielleicht hängt das ein bisschen damit zusammen, dass eben deswegen bei Rock am Ring diese ganzen Bands von vor 10 Jahren spielen, aber...
Aber wir wollen hier ja nicht einfach nur irgendwas in der Luft stehen lassen und behaupten. Darum habe ich hier jetzt gerade das Rock am Ring Line-Up 2020. Wir können gespannt sein, ob es überhaupt stattfindet. Ich tippe eher auf Nein, aber...
Ich hoffe es.
Auf jeden Fall, werde ich das jetzt mal vortragen. Steffi, du kannst ja vielleicht einfach...
Währenddessen übergeben, oder?
Also, vielleicht sind da ja tolle Bands dabei und wir haben nur Quatsch erzählt. Also, es fängt an, es geht hier alphabetisch los mit einer Zahl, nämlich Three Doors Down.
Oh, das tut weh.
Schöne 90er Jahre.
Machen
Rocker.
Die überhaupt noch aktuell Musik? Oder ist der letzte Song I'm Here Without You, Baby?
Ich habe zumindest nichts mehr davon mitbekommen. Es geht weiter. Airborne.
Kenne ich nicht. Aber vermutlich eine Männerband?
Ja, selbstverständlich.
Okay, weiter.
Mit Lederjacken und langen Haaren. Was haben wir denn noch Schönes? Billy Talent. Auch 2000er. Wir haben es alle doch damals abgefeiert, nicht wahr?
Mhm.
Fallen Leaves.
Ja, ja.
Broilers. Bush. Auch eine Band, die ich, glaube ich, seit 15 Jahren nicht mehr von gehört habe.
Warte mal, bevor du weitermachst, gibt es da auch Bands, die aktuell sind, die vielleicht ein bisschen neuer sind, die nicht vor 10 Jahren oder 15 Jahren gehört wurden, die Leute auch noch aktuell hören? Oder sind das nur so alte Kamellen?
Also eine sehe ich, nämlich Baby Metal.
Okay.
Ansonsten ja, Bilderbuch würde ich vielleicht noch da als positives Beispiel sehen. Ansonsten sieht es ziemlich fragwürdig aus. Also ich kann natürlich jetzt, das würde die Zeit sprengen, wenn ich alles vortragen würde. Wir hätten noch Royal Republic, auch so eine Band von vor 10 Jahren. Dann aktueller, aber auch sehr bedenklich, SSIO, ein Rapper, der... angeblich ironische Tech, also irgendwie den Gangster-Rap ironisch aufarbeitet. Ich war mal bei einem Konzert versehentlich da und ich kann sagen, da war keinerlei Ironie zu spüren und es wurden irgendwie Frauen auf die Bühne geholt und dazu aufgefordert, sich bis auf den BH auszuziehen.
Bah!
Ja.
Okay, also man stellt auf jeden Fall fest, also du hast ja jetzt nur so einen Teil davon, einen Bruchteil davon vorgelesen von dem Rock am Ring Line-Up, aber man stellt fest, es ist sowohl...
Sehr alt und sehr männlich und sehr weiß.
Ja, genau. Also was Diversität angeht und was auch Musik angeht, da kann man nichts erwarten.
Ja, es ist weder musikalisch noch eben aus einer Gender-Perspektive divers. Ich habe es gerade mal überschlagen. Ich habe 9 Acts gefunden aus 62, die aktuell bestätigt sind, die nicht nur aus Cis-Männern bestehen.
Und man muss bedenken, das ist das größte Festival Deutschlands. Und wenn man das jetzt mit dem Glastonbury in Großbritannien vergleicht, das ist ja schon ein Unterschied. Also auch was die Acts an sich angeht. Also nicht nur bezogen auf die Diversität, sondern auch
auf die musikalische,
auf die Musik an sich. Also weiß ich, Billie Eilish spielt auf dem Glastonbury oder sollte dieses Jahr auf dem Glastonbury auf jeden Fall spielen. Und das ist bei Rock am Ring, okay, es ist Rock am Ring, aber bei Rock am Ring spielen nicht nur Rockbands.
Ja, einmal das. Und man muss leider auch sagen, wenn man sich andere Festivals in Deutschland anguckt, das Hurricane, wir haben es uns ja im Vorab noch angeguckt und das sieht ähnlich aus. Also das ist vielleicht für unseren persönlichen Geschmack ein bisschen bessere Musik, aber die Diversität ist auch nicht gegeben. Bei zum Beispiel Primavera in Spanien, das Festival, gab es letztes Jahr sogar, muss man ja sagen, eine annähernd 50-50-Quote. Trotzdem muss man sagen, es ist im Vergleich zu Deutschland fast undenkbar, dass es das hier auf Festivals gäbe. Und das Primavera wiederum ist eines der erfolgreichsten Festivals in Europa. Da fragt man sich schon, was ist los hier in Deutschland? Und das fragt sich auch eine Initiative, die ist jetzt nicht nur deutsch, aber immerhin auch mit deutscher Beteiligung, nämlich die Initiative KeyChange. Die ist europäisch und die setzt sich nämlich genau dafür ein, dass Festivals diverser werden sollen. Die wollen eine 50-50-Quote bis 2022. 50-50 heißt eine Genderquote und sie beziehen das auf alle Geschlechter abseits von Cis-Männern, dass die mindestens zu 50% repräsentiert werden sollen.
Aber das Traurige ist auch, es ist schön, dass es diese Kampagne gibt und es ist auch wichtig. Und in Großbritannien machen hierbei zum Beispiel um die 45 Festivals mit und in Deutschland 3.
Ja, wow. Und vor allem welche? Es ist das, also federführend, das kann man positiv hervorheben bei der ganzen Geschichte, ist das Reeperbahn-Festival, ist aber auch ein Club-Festival, also jetzt nicht so das Massenspektakel, aber das ist noch das Größte, würde ich behaupten, in Deutschland. Ansonsten noch die CO Pop in Köln.
Ja, das ist ja auch ein Club-Festival.
Genau.
Das ist auch nicht besonders groß. Also wenn du nicht aus der Region hier kommst, dann kennst du das
vermutlich
größten
nicht. Wir können festhalten, kein Massenfestival in Deutschland macht bisher mit. Die Kampagne KeyChange, die will aber nicht nur Festivals eine Gender Equality herstellen, sondern unter anderem auch bei Orchestern, bei Radiosendern, da können wir mal ganz selbstkritisch auch auf uns blicken. Da fordern sie zum Beispiel, dass man eine Quote hinsichtlich der eingeladenen Gäste und auch der ModeratorInnen herstellt. Auch davon kann man in Deutschland nicht sprechen, dass das irgendwie der Fall wäre. Auch da machen in Großbritannien sehr viele mit. Ich habe relativ viele BBC-Sender gesehen. Ich habe sehr viele Orchester aus Großbritannien gesehen und aus Skandinavien. In Deutschland sieht es auch da eher schlecht aus. Ich glaube, an Radiosendern macht genau einer mit, nämlich Byte FM, ein Online-Sender. Naja, nichtsdestotrotz ist es gut, dass es die Kampagne gibt. Es ist ein EU-Projekt. Da können auch Künstler und Künstlerinnen, also vor allem Künstlerinnen, können da mitmachen und werden dann in Workshops zum Beispiel gefördert. Da gibt es halt eben, ja, es wird von EU-Geld finanziert, das Ganze. Und das Ganze hat auch prominente Unterstützerinnen, wie zum Beispiel Kate Nash.
So, you know, it's still illegal to be gay in many countries in the world. It's still illegal to have an abortion in many countries in the world. So, as much as like culturally and pop culture feels so far ahead, the reality of how a lot of people live every day is way behind that. So it does make sense that we're still dealing with these problems because these archaic structures are so hard to knock down. And it changes so much of the way the world is run. So it's like a slow burn, really.
Ja, Kate Nash möchte eben ein kleiner Teil im großen Ganzen sein, indem sie die KeyChange Kampagne unterstützt. Und hat es eben ja gerade in dem Ton, den wir gehört haben, nochmal dargestellt, dass es eben die gesamte Welt immer noch auf sehr archaischen Strukturen basiert und wir ja im Patriarchat leben und das natürlich nur ein ganz kleiner Teil sein kann, aber immerhin einer ist.
Ja, und sie unterstützt ja auch andere Bands, um dem halt ein bisschen entgegenzuwirken, zum Beispiel auch Cherry Glazer.
Ja, stimmt. Die hat sie mit auf Tour genommen damals. Sie gibt auch immer wieder wohl Workshops für weibliche oder nicht-cis-Bands und setzt sich dafür ein. Und mit Cherry Glazer haben wir auch eine kleine Musikempfehlung.
Ich glaube, wir sind uns alle einig, wenn ich sage, der Rap hat ein Sexismusproblem, vor allem wenn es um Songtexte geht. Es wurde schon sehr oft behandelt, das Thema, und es gibt ja auch eine Kampagne dazu, Unhate Women heißt die. Da soll unter dem Hashtag Unhate Women eben auf Songtexte aufmerksam gemacht werden, wo Gewalt an Frauen das Thema ist. Und es kommt nicht nur im Rap vor und vor allem auch nicht nur in der Musik. Wir hatten jetzt aktuell ein sehr gutes Beispiel zum nämlich das Lindemann-Gedicht. Ich werde da jetzt nicht so viel zu sagen, weil da auch schon sehr viel zu gesagt wurde. Was man sagen kann, es ist ein Gedicht, das Vergewaltigung verherrlicht. Es wird weder irgendwie kontextualisiert, es gibt einfach das lyrische Ich das ist der Täter, der einer Frau K.O.-Tropfen verabreicht und diese dann vergewaltigt und es als einen Segen bezeichnet. Und ach ja, der Verlag, der diesen Gedichtband, wo das Gedicht drin war, rausgebracht hat, hat dann auf die Kritik reagiert, auf dieses Gedicht, und hat dann einfach gesagt, dass die KritikerInnen verwechselt haben, also das lyrische Ich und Lindemann verwechselt haben, wobei das ja gar nicht die Kritik war.
Nee, die Kritik war ja vor allem, warum so etwas überhaupt verlegt wird.
Richtig.
Und ich habe da das, also ich habe die Diskussion auch, wie wahrscheinlich alle Menschen, die auf Twitter ein bisschen aktiv sind, mitbekommen und hatte da das Gefühl, hier wird mal wieder, wie so oft, so ein bisschen AfD-mäßig argumentiert. Nämlich es gibt etwas, was, also eben zum Beispiel dieses Gedicht, dann hagelt es Kritik, die auch berechtigt ist, und entgegengesetzt kommt dann der Verlag und dichtet wiederum den KritikerInnen etwas an, was sie gar nicht gesagt haben, nämlich, dass sie das verbieten wollen, dass sie irgendwie Till Lindemann irgendwie mit Lynchjustiz oder so weiter drohen, was halt einfach gar nicht stimmt, anstatt mal einfach auf die Kritik einzugehen oder vielleicht auch mal einzugestehen, dass es nicht so cool ist oder dass man vielleicht auch innerhalb der Hochkultur, in dem sich das ja angeblich bewegen soll, nämlich in Gedichten, ein Sexismusproblem hat. Aber
und vor allem muss man jetzt mal bedenken, während der Corona-Krise sind so viele Frauen häuslicher Gewalt ausgesetzt, und das ist einfach die Realität sämtlicher Frauen, und sowas brauchen wir nicht auch noch in der Kunst, Kunst in Anführungszeichen, wenn man sich dieses Gedicht durchliest, also abgesehen davon, dass es ein schreckliches Thema ist, das nicht veröffentlicht werden muss, ist es auch einfach lyrisch totaler Schrott. Es ist was für die Mülltonne.
Das ist halt Hausmaus.
Ja.
Ja, ich würde halt auch behaupten, es ist ja so ein bisschen wie Rammstein einfach funktioniert, nämlich, ja, dass man billig auf Provokation abzielt unter dem Deckmäntelchen. Wir zeigen euch hier mal den Spiegel.
Ja, Pimmel, wie Fotze, Kotze. Ich hab's gesagt. Ja. Bin ich jetzt Künstlerin,
ja,
die schockiert?
Ja,
also ich finde,
richtig.
Ach, egal. Ich wollte eigentlich gar nicht darüber reden. Wir wollten nämlich eigentlich über ein Thema reden, über das gar nicht so häufig gesprochen wird. Es wurde zwar schon häufiger angeschnitten, aber für mich war es bisher noch nicht so ganz präsent. Und zwar reden wir von den sweeten Indie-Boys.
Genau, weil man sollte doch auch mal vielleicht in die eigene Komfortzone ein bisschen gehen. Und das ist ja durchaus Musik, die ja auch hier auf Herz 87.9 vielleicht laufen könnte, sage ich mal, oder vielleicht auch läuft. Und auch dort ist es natürlich jetzt nicht so präsent wie bei Till Lindemann oder bei Flair oder so, aber wenn man sich mal die Texte ein bisschen genauer anguckt, findet man Zeilen, wo man denkt, haben die Interpreten einfach nicht nachgedacht oder haben sie vielleicht auch ein Sexismusproblem? Und wir haben uns ein paar rausgesucht, die wir jetzt mal, wir machen keine lange Gedichtanalyse, aber wir wollen doch mal ein paar schöne Stilblüten zeigen, zum Beispiel Faber.
Ja, Faber ist immer ein gutes Beispiel, weil das Traurige ist, sehr viele Menschen, die sich als FeministInnen bezeichnen, hören den und finden den ganz toll und auch, das macht ja doch alles aus Spaß, aber ich lese jetzt mal hier so ein paar Zeilen vor. Und zwar, eine Zeile ist aus dem Song Sei ein Faber im Wind. Da sagt er, warum du Nutte, träumst du nicht von mir? Dann gibt's noch einen anderen Song, wem du es kannst besorgen. Heißt der Song so?
Ja, wem du es heute kannst besorgen und
ja, so heißt
machst
er.
Du auch morgen und so weiter.
Genau. Und da singt er, zieh dich aus, du kleine Maus. Du bist zwar erst 16, komm, wir drehen Sexszenen. Gib mir nur ein Küsschen, lass mich dich etwas kitzeln. Etwas Nähe ist nicht schlimm, sei doch kein Kind.
Ja, das sind
wie ekelhaft ist der? Bah, ich kotz.
Ja gut, jetzt könnte man natürlich sagen, das ist aus dem Kontext gerissen und er meint das natürlich nicht so und das ist das lyrische Ich und bla bla bla. Aber ich finde, und das ist ja genau das, was er auch in Interviews sagt, das hat natürlich auch ein paar Wellen geschlagen, zumindest in irgendwelchen Indie-Medien. Im Endeffekt ist es eine bewusste Provokation, das behauptet er, und ja, okay, ich unterstelle ihm jetzt auch nicht, dass er wirklich so denkt und dass er wirklich mit 16-Jährigen Sexszenen drehen will, aber dass er halt einfach diese Bilder benutzt, die ja in unserer Gesellschaft sehr stark verankert sind, einfach nur, um nochmal ein bisschen eigene Publicity zu kriegen und das Ganze dann eben weiter noch in die Welt zu tragen.
Also ich finde es einfach arm, dass man mit solchen Themen provozieren muss. Warum muss man mit Diskriminierung, Sexismus, Rassismus, whatever, warum muss man damit provozieren? Kann man nicht provozieren auf eine kluge Art und Weise? Weil das ist wirklich billig.
Ja, es bringt halt auch nicht. Also ich habe, vielleicht verstehe ich es nicht, ich glaube aber ehrlich gesagt,
also Faber behauptet zumindest, die KritikerInnen sind alle zu blöd, um die Texte zu verstehen. Er ist nämlich ein total kluger Kopf, der das alles ganz ironisch meint. Und das kann man doch mal sagen, oder nicht?
Ja, genau, wird man doch noch mal sagen dürfen. Es ist doch wohl hier die Freiheit der Kunst.
Ja, der kann sich in eine Reihe stellen mit True Fruits.
Ja, stimmt. Das ist eine ähnliche Art der Argumentation. Und dass Faber aber generell irgendwie nicht so viel versteht, hat man auch dieses Jahr noch, Anfang des Jahres noch mitbekommen. Da hat er einen neuen Song veröffentlicht, der richtig kritisch und gegen die doofe AfD sein sollte. Und hat dann da ziemlich krasse Vergewaltigungen. Fantasien mit eingearbeitet gegen wiederum die bösen Rechten, wo man sich fragt,
Es ist schön und gut.
Sexismus
gegen Rechts. Er soll Songs über gegen Rechts schreiben, gegen die AfD soll er machen, aber warum muss er dann gleichzeitig so auf Minderheiten rumtreten? Das ist halt einfach nur armselig.
Ja, aber da fand ich, hat es sich gut gezeigt, wie eigentlich das System Faber funktioniert. Er hat nämlich diesen Song veröffentlicht, es gab einen Shitstorm, da haben sich tatsächlich mal relativ viele Leute drüber aufgeregt und gesagt, also irgendwie mit irgendwelchen Vergewaltigungsmetaphern, das geht aber zu weit, das rechtfertigt jetzt auch einen Song gegen Rechts nicht. Und dann hat er gesagt, ihr habt mich falsch verstanden, aber es ist wirklich nicht so cool. Und einen Tag später hatte er schon plötzlich eine andere Version, die sozusagen zensiert war, wo man, wenn man ein bisschen weiß, wie Songs entstehen und wie Studiozeit ist und so weiter, weiß, der hatte das einfach schon fertig und in der Schublade und hat einfach kalkuliert, dass es diesen Shitstorm gab. Und das finde ich dann besonders perfide.
Also für mich gehört dieser Künstler
auf den Müllhaufen der Geschichte.
Die Mülltonne, Deckel zu, tschüss. Und wir machen mit dem nächsten Müll weiter.
Also.
Und zwar mit Kraftklub. Ja, Entschuldigung, ich darf Stefanie ja mal die Dinge beim Namen nennen. Wir haben einen wunderschönen Song von Kraftklub, der heißt Dein Lied. Ja, da geht es quasi um das lyrische Ich, wie sie ihn ja alle so toll nennen. Der rumheult, weil seine Ex oder Freundin oder Partnerin, whatever, mit einem Freund von ihm geschlafen hat und betitelt sie dann im schönen Mitgröl-Refrain als du verdammte Hure. Und da hatte ich gleich mehrere Gedanken bei diesem Song. Und zwar erstens, warum muss er jetzt schon wieder, also warum muss man schon wieder einen Song über sowas schreiben? Wenn er irgendwie so eine Erfahrung hatte, dann kann er einen Song schreiben, aber er muss es ja nicht unbedingt veröffentlichen, weil wir haben von dieser Thematik haben wir schon 50.000 Milliarden Mal gehört. Warum macht er es nicht mal anders und schreibt einen Song über seinen Kumpel? Der hat ihn ja genauso betrogen quasi, oder? Also das wäre zumindest mal ein bisschen einfallsreicher. Dann dachte ich mir nur, ja, vielleicht hat sie dich auch zurechtsitzen lassen, vielleicht mal daran gedacht. Also wenn mein Ex solche Songs schreiben würde, da würde ich mir erstmal auf die Schulter klopfen. Alles richtig gemacht. Naja, dann ich hatte so viele Gedanken, ich kann das gar nicht zusammenfassen, weil es mich immer so wütend macht.
Ich fand es vor allem so schockierend bei einer Band wie Kraftklub, die ich zwar jetzt auch nicht so toll finde, aber die ja schon irgendwie als woke, sagen wir mal, gilt und die ein paar politische Songs gemacht haben und jetzt Kummer ja auch wiederum, also der Frontsänger, jetzt als Rapper unterwegs ist und als die Hoffnung des deutschen kritischen Hip-Hops gefeiert wurde, wo ich mich frage, also wie kommt denn so jemand, der offensichtlich ein bisschen zumindest beim Texten eigentlich nachdenkt, auf die Idee, so einen Song zu schreiben und dann nicht mal auf die Idee, dass das vielleicht problematisch sein könnte und dass ja auch die ganzen Fans, die glaube ich, teils ziemlich jung sind, dass natürlich besoffen fröhlich mitgrölen werden und alle, du verdammte Hure, schreien werden und das ganz toll finden.
Aber er hat sich ja auch auf die Kritik, also er hat sich ja dazu geäußert und zwar wurde ihm eben Slut-Shaming vorgeworfen, weil er eben mit dem mit der Beleidigung Hure eben wieder Sexarbeiterinnen stigmatisiert, die ja sowieso schon diskriminiert werden, und das braucht einfach keiner mehr. Das hat man im wahren Leben, das braucht man nicht noch in so einem scheiß Kraftklub-Song. Und dann hat er eben zu dieser Kritik gesagt, Zitat, das ist politisch nicht korrekt, aber nachfühlbar. Jeder kennt doch solche verzweifelten Leute. Selbst wenn er behauptet, so ein Wort wie Hure würde er persönlich nie benutzen. Wer Musik will, die überhaupt nicht missverständlich ist, der muss andere Musik hören als unsere. Tolle yeah. Also toll.
Der Verfechter des Diskursrock, also kurz vor Tokotronic Kraftklub.
Definitiv.
Genau, genau. Das ist nämlich gar nicht so gemeint, wie es im Text steht. Ja, ja. Ist meiner Meinung nach ziemlicher Quatsch, weil, also es ist eben kein kryptischer Song, und auch wenn ich vielleicht noch ihm abnehme, dass er persönlich das in seinem Privatleben so nicht sagt, schreibt er diesen Song und weiß, wie sein Publikum aussieht und weiß, wie es vermutlich rezipiert wird, und zwar nämlich als Party. Sie sind eine Partyband und sie haben auch ein Publikum, was nicht mega woke ist, sondern eben halt irgendwelche Teenager. Und die
man will den Leuten ja auch gar nichts direkt vorwerfen. Ich meine, sowas nimmt man vielleicht auch mal unterbewusst auf, wenn man solche Songs hört, dass Hure ein salonfähiger Begriff ist, den man als Beleidigung benutzen kann.
Ja, ich finde halt, also ich habe ja auch kein Problem damit, dass man einen Song, also einen wütenden Song über eine Ex-Partnerin schreibt oder einen Ex-Partner.
Nee, absolut
okay,
nicht.
Aber warum muss es immer auf so eine sexualisierte ja. Geschichte gehen?
Ja, schrecklich.
Ja gut, wir könnten hier noch stundenlang weiter ranten über schlechte Musik mit bedenklichen Inhalten, aber ich glaube, wir belassen es erstmal dabei.
Also ich glaube, worauf wir uns einfach einigen können, ist: Es ist künstlerisch arm, wenn man nur mit Diskriminierung provozieren kann, so wie bei Faber das der Fall ist. Es hat für mich nichts von intelligenten Texten, wenn ich nach unten trete, um irgendwie aufzufallen. Und ja, das ist mein Schlusswort. Und damit wir zu einem schöneren Thema und zu cooleren Künstlerinnen kommen können, habe ich was mitgebracht. Und zwar habe ich gestern, glaube ich, eine sehr lustige Band kennengelernt. Die habe ich bei Instagram gefunden. Die heißt Chai, das ist eine Girlband aus Japan, und die haben einen ganz tollen und lustigen Song über Body Positivity geschrieben, und ich bin ganz angetan.
Der Song heißt NEO, den findet ihr auf der Ultraviolett Spotify Playlist und die wiederum auf unserem Instagram Channel.
Und jetzt kommen wir zu einem Guilty Pleasure quasi von Connor.
Oh.
Und zwar reden wir jetzt über alte Säcke.
Alte weiße Männer,
ja.
Meine Lieblingsmusik.
Ja, das ist deine Kategorie, Connor. Ach, schön. Und jetzt kannst du dich rechtfertigen. Ja,
ja, generell. Schäme mich doch einfach. Ja, okay, wir haben ja die Sendung zusammen vorbereitet, und man soll ja auch sich mal kritisch selbst hinterfragen und
Kill your darlings quasi.
Ja, es ist auf jeden Fall so, dass ich auch einige Leute höre, die vielleicht, wenn man sich genauer damit auseinandersetzt, gar nicht so coole Inhalte haben und sich vor allem überhaupt nicht cool verhalten haben in ihren großen Zeiten. Oder
und überhaupt
Zeiten.
Nicht cool ist untertrieben.
Das ist absolut untertrieben.
Ja.
Wir wollen hier aber nicht nur über mich reden, sondern eher über die Thematik. Und es geht halt ja um die sogenannten wilden 70er, wie das gerne dann mal dargestellt wird. Und zwar ist mir aufgefallen, dass man von solchen Kultmusikern wie meinetwegen David Bowie oder Iggy Pop, Led Zeppelin, was weiß ich, also alle, die in den 70er Jahren groß waren, dass die heute noch total vergöttert werden und als eben die Speerspitzen der Rockmusik gelten, die sie ja aus künstlerischer Sicht meinetwegen auch sind.
Und man liest irgendwie nichts Negatives
über nichts Negatives, die, oder? Ne? Ja. Und wenn, keine Ahnung, Till Lindemann so ein Shit-Gedicht macht, dann wird sofort ein Shitstorm ausgelöst. Aber irgendwie bei diesen Musikern, die sind über alles erhaben.
Naja, aber bei Lindemann stellen sich auch viele hinter ihn. Und
ja, natürlich, natürlich.
Ja.
Aber es ist halt ja irgendwie so, dass sie erhaben scheinen und man, wenn überhaupt es gesagt wird, dass sie sich vielleicht, keine Ahnung, gegenüber minderjährigen Fans falsch verhalten haben und Sex mit denen hatten oder sowas, dann wird schnell gesagt, naja, es waren halt die 70er, das war halt alles ein bisschen wilder, und nicht kritisch damit sich auseinandergesetzt wird. Wenn man sich dann anguckt, worüber diese Herren so geschrieben haben, dann fällt einem ein Motiv auf, was es irgendwie in Literatur gibt und aber auch in Songtexten, nämlich das Lolita-Motiv, nämlich die minderjährige, verführerische Kindfrau. Also eigentlich etwas, wo ich direkt sagen würde, das ist ziemlich eklig.
Oh, ich kriege direkt so eine innere Gänsehaut, wenn ich das, dieses Thema schon höre.
Ja, aber darüber wird super viel, muss man leider sagen, oder wurde zumindest in den 70er Jahren geschrieben. Und ja, ich habe irgendwie den Eindruck, im Endeffekt sind es Missbrauchsfantasien unter dem Deckmantel von irgendwie sexueller Befreiung, die es in den 70ern gab.
Man muss sich das nicht schönreden.
Absolut nicht.
Und aber wir wollen jetzt zu einem Beispiel kommen, um mal was Konkretes zu präsentieren.
Ja, schön hier aus Deutschland. Ja. Ein lokaler Held aus Nordrhein-Westfalen.
Letztes Jahr, glaube ich, kam noch ein Film über ihn, lief hier schön in den kleinen Kinos, wurde schön beworben, alles supi toll. Es geht um Udo Lindenberg, der ganz schön problematische und widerliche Texte geschrieben hat.
Und nicht nur einen vor allem.
Ja, ich lese hier mal einen vor, und zwar ist das der Song Nina. Es ist besser, Nina, wenn du jetzt gehst, denn du bist erst 14. Deine Eltern warten sicher schon auf dich. Komm, du musst jetzt gehen. Wir sollten uns erstmal nicht mehr wiedersehen, weil das zu gefährlich ist. Ich hätte dich heute beinahe geküsst. Nina, schade, dass du noch nicht 16 bist.
Dieses Ende finde ich besonders verstörend. Jetzt könnte man ja wieder sagen, naja, der versetzt sich halt in eine Rolle oder so. Nein, in dem Text wird nochmal thematisiert, dass er ja der Musiker, der Rockstar ist und sie eben diese Kesse 14-Jährige.
Und wie alt war er da, als der den Text geschrieben hat?
Naja, mindestens Ende 20, wenn nicht noch älter. Also das war in den 70er Jahren. Und das könnte man jetzt noch als einen Ausrutscher sehen. Nein, es gibt natürlich noch andere Songs von ihm. Einer, der heißt direkt schon Lolita. Da wird dieses Motiv wieder aufgenommen und der geht wie folgt.
Ich war so um die 40 und sie war 15. Wir wollten uns zusammentun. Ja, wo ist denn da das Problem? Wir zählen die Jahre zusammen und teilen das dann durch zwei. Dann sind wir beide ziemlich jung und fühlen uns gut dabei. Ich fühle mich richtig schmutzig, wenn ich das vorlese, so richtig verdorben.
Ja, es ist halt einfach widerlich und man muss einfach hier konstatieren, dass hier jemand offensichtlich schon über das, was er auch denkt, schreibt und das eben nicht mehr eine irgendwie von außen drüber gestülpte Analyse von irgendeinem Problem oder Missstand ist. Nein, er meint es schon ziemlich genau so, wie es da steht. Das ist das, was ich daraus interpretiere, dadurch, dass es sehr viele Songs in seiner Diskografie gibt, die in diese Richtung tendieren und wo dann auch immer ihnen gesagt wird, ja, die von außen. Es gibt noch einen anderen Song, wo es dann irgendwie um die angeblich Polizisten in deutscher Manier geht, die ihn dann sozusagen auseinanderbringen mit seiner minderjährigen Geliebten. Also das kommt immer wieder vor und ich habe das Gefühl, es wird überhaupt nicht kritisch gesehen. Also es sind ja Songs, die vermutlich in der Zeit ja auch dann relativ erfolgreich waren. Und Udo Lindenberg ist einer der erfolgreichsten Rockmusiker Deutschlands und wird als wirklich Idol gefeiert. Es ist halt, das finde ich halt das Schlimme, anscheinend wirklich ein Motiv, was sich durch die Popkultur durchzieht, zumindest in der Zeit. Ganz besonders krasses Beispiel ist von Iggy Pop, der, das ist besonders verstörend, in den 90er Jahren, also als er schon auf die 50 zuging, rückblickend auf seine wilde Zeit in den 70ern den Song Look Away geschrieben hat und darin dann beschreibt, dass er Sex mit einer 13-Jährigen hatte und das aber auch jetzt nicht irgendwie kritisch oder so beschreibt, sondern sagt, wie cool das war und was für ein Rock'n'Roll-Lifestyle diese 13-Jährige doch geführt hätte. Und auch da ist es nicht irgendwie Fiktion, sondern er beschreibt es autobiografisch.
Hat er sich denn nochmal hinterher dazu geäußert oder wurde er mal darauf angesprochen, dass das vielleicht ekelhaft und
Eine Straftat ist?
Also
ich habe nichts dergleichen finden können. Das Interessant bis Verstörende ist, dass Iggy Pop heutzutage oder so in den letzten 10 Jahren immer wieder mit feministischen oder sich als feministisch betitelten Künstlerinnen auch Features gemacht hat, wie Peaches oder Les Butcherettes. Und sich selber auch irgendwie als Feminist darstellt und gleichzeitig in den 90er Jahren solche Tracks geschrieben hat.
Den würde man ja auch irgendwie so einordnen.
Ja, und das ist eben, also dieser Track beschäftigt sich ja mit der sogenannten Baby-Groupie-Szene, die es wirklich gab in den 70er Jahren, wo wohl massenweise zwischen 12- und 16-jährigen Fans, nennen wir sie mal, von natürlich volljährigen Rockstars verführt und eben zu Sex getrieben wurden.
Das ist einfach nur abstoßend, wie die ihre Macht als bekannte Künstler ausspielen und dann kleine, also es sind ja wirklich Kinder, dass die Kinder verführen. Ich meine, die wissen es nicht besser. Klar fanden die es dann zu dem Zeitpunkt oder vielleicht auch jetzt noch geil, dass sie da mit ihrem Idol Sex hatten oder was weiß ich. Aber die waren da ja noch so jung, wie kann man so kleine Jugendliche verführen? Das geht mir einfach nicht in den Kopf.
Ja,
und wie kann man sich denn vor allem heute nicht dazu äußern?
Das finde ich eben besonders schlimm, dass man, also wenn der das in den 70ern gemacht hat und dann diesen Song geschrieben hätte, wäre es schon schlimm. Aber Mitte der 90er würde ich behaupten, ist man doch eigentlich erwachsen genug, das dann zu reflektieren, zu sagen, okay, das war scheiße. Das hat zumindest zum Beispiel David Bowie, der ja auch in dieser Bubble war, der hat sich immerhin noch in Interviews dazu geäußert und gesagt, dass er darauf nicht stolz ist und dass das irgendwie die schlimmste Zeit seines Lebens rückblickend war.
Ah, das wusste ich gar nicht, dass der sich dazu geäußert hat. Also es ist das Mindeste, was man machen kann. Wenn man schon so einen Scheiß abzieht, dann sollte man sich wenigstens später dazu äußern und ein bisschen reflektieren und überlegen, ob das vielleicht nicht doch eher widerlich war.
Ja, das ist aber bei den meisten nicht passiert und in der öffentlichen Wahrnehmung halt auch nicht. Und man kann es natürlich auch wieder hier beliebig fortführen. Es gibt einen absoluten uralten Klassiker von Chuck Berry mit Sweet Little 16 und den haben die Beatles und die Stones gecovert, wo es eben auch um eine begehrenswerte 16-Jährige geht. Die Scorpions hatten was besonders Widerliches. Sie hatten ihr Album Virgin Killer, wo eine nackte Minderjährige auf dem Cover abgebildet war. Das war dann natürlich schon als bewusste Provokation, wo man sich fragt, wen soll es gedacht. Man könnte es halt beliebig weiterführen und halt merken, dass in der Zeit es auf jeden Fall überhaupt nicht kritisch gesehen wurde und es anscheinend wirklich Normalität in einer gewissen Szene war und bis heute nicht aufgearbeitet wurde und das ja wirklich Missbrauch im Endeffekt ist und
ja,
etwas ist, was man auf jeden Fall eigentlich kritisch bei diesen Interpreten sehen müsste und eigentlich auch aufarbeiten müsste und das passiert leider nicht.
Ja, und ein bisschen kritisch gesehen hat das auch Nina Hagen, die hat da einen ganz witzigen Song zu gemacht, also quasi eine Parodie.
Oh ja, der finde ich sehr passend. Wir wissen natürlich jetzt nicht, warum sie diesen Song geschrieben hat, aber da kann man auf jeden Fall sehen, dass es in der Zeit durchaus auch schon kritische Stimmen gab und auch innerhalb der Popkultur Nina Hagen auf ihrem zweiten Album Unbehagen den Song Fall in Love mit mir, der ja eigentlich einfach die nur dadurch, dass sie die Geschlechterrolle wechselt und eben aus einer weiblichen Perspektive so einen ähnlichen Song wie die wir gerade besprochen haben, macht, es halt irgendwie ins Absurde zieht.
Ja, und plötzlich ist es dann ganz absurd. Wenn's am schönsten ist, kurz war sie, so hieß die Abschiedstour der Rapperin Suki. Also wir kommen jetzt mal in die Gegenwart und in ein anderes Genre quasi. Ja, Suki hat 15 Jahre lang queer-feministischen und antikapitalistischen Hip-Hop gemacht und war damit auch für viele eine Wegbereiterin. Und Ende letzten Jahres hat sie dann verkündet, dass sie aufhört, als Suki Musik zu machen. Unsere Kollegin Mira Rieckauf hat Suki im März auf ihrer Tour in Köln besucht und mit ihr über die Gründe darüber gesprochen und zuerst mal gefragt, ob die Abschiedstour sie denn eigentlich wehmütig macht.
Ja, Wehmut einerseits, naja, was heißt, also gar nicht so sehr, weil ich einfach denke, es passieren ja tausend andere Dinge. So, es ist halt einfach, so ist halt auch das Leben irgendwie, weißt du? Es ist, Leute kommen und Leute gehen und Interessen kommen und Interessen gehen und Erscheinungen kommen und Erscheinungen sind vergangen und das ist irgendwie auch alles in Ordnung. Also ich habe, na klar bin ich emotional und so, aber ich rate dringend davon ab, sich da jetzt irgendwie so drauf festzufilmen oder so. Also weil die Leute mir mitunter auch irgendwie begegnen, als müssten sie sich von mir verabschieden, weil ich bald sterbe oder so. Weißt du, was ich meine? Das passiert mitunter, dass so ganz große Worte nochmal ausgesprochen werden. Natürlich freue ich mich über Rückmeldungen und ich freue mich auch, wenn Leute sich überwinden, diese Rückmeldungen irgendwie auszusprechen und zu artikulieren oder niederzuschreiben oder tatsächlich zu sagen. Aber es soll niemand irgendwie betrübt oder traurig sein. Die Musik ist ja weiterhin da. ich mache ja weiter auch Musik, wenn auch andere, und ich werde weiter Podien und diese Dinge machen. Und da sind halt so viele Leute über die Jahre nachgekommen. Und deswegen war mir es ja auch wichtig, auf der Tour viele Gäste dabei zu haben. Natürlich sind die meisten dann am Ende doch in Berlin, einfach weil da ja die meisten von uns wohnen. Ich jetzt schon auch ein bisschen versucht habe, die Leute zu verteilen, dass jetzt nicht nur die, also ne, dass halt auch Leute, die jetzt nicht nur in den jeweiligen Städten leben, in denen wir spielen, sondern dass ein bisschen Bewegung drin ist. Aber es ist alles, für mich ist das alles richtig.
In deiner Erklärung darüber, wieso du jetzt aber aufhörst, hast du geschrieben, dass du dich mehr eben so konstruktiven Formaten widmen möchtest. Und ich habe mich gefragt, was ist an dem, was du als Suki gemacht hast, was ist da nicht mehr konstruktiv und was ist es aber in der Vergangenheit für dich gewesen?
Also ich glaube, Leute, die es nicht gut mit mir meinen, haben mich als meckerndes Nervenbündel erlebt. Und das verstehe ich auch. Viele haben mich als belehrend erlebt oder als, na klar, geht auch so dieses Klischee von der schlecht gelaunten, untervögelten Feministin mit einher. So, das muss man auch schon sozusagen mitkalkulieren, ja. Es sind ja auch keine objektiven Wahrnehmungen. Wie sollte es überhaupt eine objektive Wahrnehmung geben? Aber ich merke, dass das in mir was auslöst, wenn jemand sagt so, oh ja, okay, krass, chill mal, Alter, sei doch nicht immer so angespannt, so. Und auch wenn die einfach nur wollen, dass ich die Fresse halte und meine Kritik irgendwie nicht mehr der Welt gegenüber äußere, merke ich trotzdem, dass da was dran ist, so. Und wenn das mein Gefühl ist, dann habe ich nichts davon, das von mir zu verleugnen, zu sagen, so, aber ich darf so viel wütend sein, wie ich will, und merke gleichzeitig, das ist genau das, was es biochemisch auch in meinem Körper tut. Und davon geht es mir halt nicht besser. Also jeden Tag mit Wut aufzuwachen, mit Wut einzuschlafen, zwischendurch wütend zu sein, ist halt nicht so geil für die eigene Lebensqualität. Und ich habe überhaupt keinen Bock mehr, jetzt einen Flauschanzug anzuziehen und nur noch die Gegend zu flauschen. Alles ist so, das wird nicht passieren, aber ich muss sozusagen für mich ganz klar lernen, wo ist Wut, wo ist es angebracht, der Wut freien Lauf zu lassen. Und dem Entsetzen über die Brutalität und die Gewalt in der Welt in unterschiedlichsten Erscheinungen. Und wo ist es einfach auch sinnvoll, sich einfach anderen Dingen zu widmen, die nicht weniger wichtig sind, aber halt eben nicht mit Fuck-ups einhergehen, sondern, also zum Beispiel am Verlauf meiner Vorträge durch die Jahre kann man das ganz gut sehen. Am Anfang war ich nur darauf, war der komplette Vortrag darauf gemünzt, Sexismus, Homophobie, als das zu sehen, was es ist, nämlich ein Riesenhaufen Scheiße, der Menschen das Leben richtig, richtig schwer macht. Also zwischenmenschlich und eben auch strukturell. Und dann bin ich halt immer mehr dazu übergegangen zu gucken, okay, was gibt's denn da eigentlich noch? So, und dann sind die Vorträge natürlich ein klar, da gibt es erstmal sozusagen eine Einordnung dessen, wieso gibt es überhaupt eine Notwendigkeit für feministische Rapmusik oder queere Artikulationen im Hip-Hop. Und das wurde sozusagen immer mehr Fokus. Und das soll es auch werden. Also ich habe ja vor einer ganzen Weile angefangen mit der Genossin Ghazal Köpf aus Wien, die gestern auch Bühnengast war, dieses Buch zu organisieren, wo es darum geht, einen Überblick über sozusagen das Werden einer queer-feministischen Hip-Hop-Szene im deutschsprachigen Raum abzubilden, indem wir schreiben das gar nicht selber, wir bringen das nur hier raus, also wir haben auch beide Texte dafür verfasst, aber am Ende geht es darum, einfach möglichst viele Stimmen zu versammeln von Leuten, von denen wir wissen aus den letzten Jahren, als quasi Recherchestart, als Motivationsliteratur irgendwie für Leute an den Start zu gehen und sozusagen den Multiplikationsgedanken zu stärken. Das ist eben so eine Form, weil ich könnte auch Analysen schreiben über die ganzen Unsäglichkeiten sexistischer, behindertenfeindlicher, heterosexistischer Äußerungen von Arschloch-Rappern so, die ich eh hasse wie Sau. Oder, genau, ich nutze eben genau die Zeit, die Energie, alle Ressourcen, die ich habe, um Leuten Raum zu geben, die alles das nicht machen sozusagen. Das ist der Shift, den will ich, und den muss ich auch an mir ganz aktiv betätigen, weil ich dazu neige, mich einfach auch am Negativen festzubeißen. Und das ist, glaube ich, das, was Leute richtig an mir nervt. Und das ist aber auch was, was mich an mir selber richtig nervt. So. Und das ist halt auch einfach das, also alle Leute, die zu so Gedankenstrudel neigen und sich in so Zirkelbewegungen durch ihren eigenen Hinterkopf manövrieren die ganze Zeit, wissen vielleicht, was ich meine. Das macht auch richtig unglücklich.
Also ich kann Sukis Frust ganz gut nachvollziehen. Also wenn man 15 Jahre lang sich feministisch aktiv, ja.
In einer sehr sexistischen, nämlich in der Hip-Hop-Szene bewegt.
Genau, da kann ich das schon nachvollziehen, dass man irgendwann ein bisschen mehr an sich selbst denken muss, wenn man von morgens bis abends sonst nur sauer wäre. Ich gönn's ihr auf jeden Fall.
Ja, und es ist ja auch nicht so, dass sie jetzt komplett sich zurückzieht. Sie macht ja auch weiter, macht Musik für Kinder. Das hat sie auch schon gemacht, schon vorher, und darauf möchte sie sich ja weiterhin konzentrieren. Und sie hat auch in einem anderen Interview noch gesagt, dass sie eben keine Lust hat, auch von der Musikindustrie eigentlich jetzt so als diese Vorzeige-Hip-Hop-Feministin dargestellt zu werden und dann eben doch in eine kapitalistische Maschinerie reinzugeraten, was ich auch gut nachvollziehen kann, wo sich zeigen wird, wie das dann mit der Musik für Kinder ist, ob das vielleicht noch ein bisschen weniger schlimm kapitalistischer Schauplatz ist oder eben nicht.
Genau, und wenn ihr jetzt das Gefühl habt, im Rap läuft es total scheiße, alles voller ekelhafter Sexistentypen. Nein, Suki hat ja schon im Interview von ihrem Buch erzählt, das sie rausbringt, zusammen mit Ghazal Sadeghi, das mit dem Titel Awesome Hip Hop Humans. Das kommt bald raus, das soll diesen Frühjahr rauskommen. Wann genau, weiß man nicht.
Wie man ja im Moment gar nichts ja, so genau. richtig weiß.
Aber da geht es auf jeden Fall um queer-feministischen Rap im deutschsprachigen Raum. Und da sieht man dann eben nochmal, dass es auch im Rap anders geht.
Das Interview in voller Länge mit Suki gibt es übrigens nochmal als separaten Podcast.
Damit sind wir auch schon am Ende von dieser Ausgabe Ultraviolett angekommen. Wir haben uns hier mit Popmusik, und wir fassen mal den Begriff Popmusik relativ breit, auseinandergesetzt und gesehen, dass es durchaus ziemlich problematische Tendenzen gibt. Okay, vielleicht auch gar nicht so überraschend. Steffi, du hast noch ein paar Aufrufe vielleicht noch für draußen?
Ja, also wenn man sich jetzt fragt, okay, wie können wir uns jetzt dagegen wehren, dass die Musiklandschaft voller Cis-Männer ist, die sexistische Texte schreiben, sich an Minderjährigen, zumindest in den 70er Jahren, an Minderjährigen aufgeilen und so weiter und so fort. Es ist natürlich nicht so leicht, dem zu entgehen, aber man kann zum Beispiel gucken, dass man, also wenn man auf Festivals geht, dann kann man ja gucken, dass man Festivals unterstützt, die entweder bei dem Keychange-Projekt mitmachen, also quasi die auf eine Genderquote achten, oder wo man das Gefühl hat, dass die zumindest auf eine Quote achten. Das wäre zum Beispiel das Haldern Pop Festival, würde ich jetzt spontan sagen. Ich weiß nicht, ob die da explizit auf eine Quote achten, aber man sieht, das ist jetzt nicht Rock am Ring, wo nur irgendwelche Dudes spielen. Dann,
absolut.
Ja. Und dann kann man natürlich auch immer Indie-Künstlerinnen unterstützen, indem man ihre Platten kauft oder indem man einzelne Songs bei Bandcamp zum Beispiel. Damit könnt ihr dann auch größere Seiten, also Webseiten umgehen, die man vielleicht nicht unterstützen möchte. Also immer schön bei denen, wenn sie einen eigenen Merch-Shop haben, dann da kaufen oder eben bei Bandcamp. Genau, oder folgt Accounts bei Instagram zum Beispiel, die sich darauf konzentrieren, auch also Frauen und Non-Binaries, die künstlerisch tätig sind in der Musik. Zum Beispiel finde ich ganz gut den Account vom US-amerikanischen She Shreds Magazin, also She und dann Shreds, wie das Schreddern quasi. Die haben, also von denen habe ich jetzt ganz viel schon kennengelernt, ganz viele Girlbands, die sehr gut sind. Also da geht es vor allem um Rockmusikerinnen. Aber es gibt noch ganz viele andere. Also wenn ihr euch da einfach durch diese Liste durchklickt quasi, dann werdet ihr auf jeden Fall fündig. Und da könnt ihr euch auch ganz viel Inspiration holen, ja, wenn also, ihr nicht wisst, wenn ihr keinen Bock auf Spotify-Playlisten habt oder so.
Ja, also ich habe gerade auch gedacht, also eigentlich, wenn man sich für mehr Diversität einsetzt, dann muss man es wohl, also sollte man es halt eigentlich auch im künstlerischen Bereich tun. Und es ist nicht so schwer, es ist eben dieses Argument, es gibt es ja nicht, es gibt ja keine diversen Bands, ist halt totaler Quatsch. Es gibt wahrscheinlich so viel Musik und Kunst wie nie zuvor in der
Geschichte. Also ich beschäftige mich ja ständig damit und ich komme gar nicht hinterher.
Natürlich.
Also es gibt so viel
und man muss ja jetzt auch nicht mit der Schere im Kopf irgendwie Musik hören und gucken, ist das jetzt eine diverse Band oder nicht. Man sollte einfach vielleicht ein bisschen offener generell sein für eben verschiedene Musikarten und automatisch wird es eben passieren, wenn ich nicht nur den ganzen Tag Billy Talent und was weiß ich, das Rock am Ring-Line-Up höre, dann wird es, würde ich behaupten, ist eine These, unweigerlich diverser werden, auch auf einer Gender-Ebene. Das wäre so ein bisschen mein Appell, einfach mal ein bisschen offener vielleicht zu sein und sich mal mehr mit vielleicht auch kleineren Acts beschäftigen.
Ich habe aber auch noch einen anderen Appell. Und zwar, wenn ihr FreundInnen habt, die SDP hören oder so einen Müll, die ja auch eklige Texte verfassen.
Deine Freundin, die kann blasen zum Beispiel.
Voll witzig. Da könnt ihr ja auch einfach mal so persönlich drauf aufmerksam machen. Ja, wisst ihr eigentlich, was die für Texte schreiben? Ist vielleicht ein bisschen problematisch.
Aber ist doch so witzig.
Ja, also ich finde, also man kann mal drauf aufmerksam machen, auch wenn es unangenehm sein kann. Ich habe das häufiger, dass ich Leute auf Rassismus und so
auf ihre Fehler
ansprechen
hinweist.
Muss. Und man muss halt wissen, wie man es macht. Aber ich finde es einfach wichtig, es anzusprechen und es nicht einfach wegzuignorieren. Also wenn man die Möglichkeit hat und die Kraft dazu und man auch weiß, okay, da wird man sich jetzt nicht bis aufs Lebensende zerstreiten oder so, dann finde ich es schon kann man sowas schon mal ansprechen, finden, ja.
Ja, und man kann auch sich selber in seinem Musikgeschmack durchaus kritisch hinterfragen. Da möchte ich mich auch nicht ausnehmen bei der Geschichte und sich eben mal angucken, was gibt es eigentlich für Motive in überhaupt Popmusik? Worum geht's häufig in den Texten, gerade bei so alten Klassikern? Das heißt ja eben nicht, was ja irgendwie oft aus dann antifeministischen Richtungen behauptet wird, dass man das dann nie wieder hören darf. Aber ich finde, alleine sich das mal kritisch vor Augen zu führen, hilft schon viel und sollte man eben machen. Dann kann man auch so tolle Debatten wie über das lyrische Ich vielleicht ein bisschen kritischer führen.
Ich habe noch eine kleine Service-Nachricht und zwar haben wir von Ultraviolett ja auch eine ganz grandiose Playlist, die auch regelmäßig überarbeitet wird. Also wenn ich irgendwas finde, dann packe ich das immer schnell da rein. Das ist eine Playlist mit Indie-KünstlerInnen. Es sind größtenteils Frauen, es sind aber auch Non-Binaries dabei und also fast gar keine Cis-Hetero-Männer, außer zum Beispiel Jens Friebe, der hat einen Song über, wie kann man das so jetzt
Call
ganz
Me
schnell?
Queer?
Call Me Queer, genau, den meine ich, den Song.
Ja, ein Song darüber, über Cis-Männer, die gerne, also Cis-Hetero-Männer, die gerne aber doch ein bisschen edgy wären in so einem linken Kontext und sich dann selber queer nennen, auch wenn sie in keiner Weise der Beschreibung queer zugehörig sind, genau. Um dann noch in feministischen Kontexten immer das letzte Wort zu haben.
Ja, und so ein Song ist zum Beispiel auch in der Playlist drin. Ja. Und den, genau, die Playlist, die findet ihr, indem ihr auf unsere Instagram-Seite Ultraviolett mit 3R geht, unter dem Story-Highlight Musik oder Playlist oder so, ich weiß nicht genau, wie es heißt, aber da findet ihr auf jeden Fall diese schöne Playlist.
Und damit sagen wir Tschüss, mein Name ist Connor Körber.
Ich bin Steffi Polnick, ciao.